Ach, ist das aufregend. So oft stehe ich ja nicht da, wenn jetzt ein Pullman mit der Uwe, der macht das immer ganz cool. Und sich nicht mehr wundern in Ruhe. Aber es ist schön, wieder mal hier zu stehen und euch meine Gedanken mitzuteilen. Denn der Herr ist treu und Jesus lebt. Das ist so, was ich in mir spüre und fühle. Und ich möchte als allererstes, bevor ich jetzt richtig einsteige, einmal über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt. Das war da die Tage, oder vor zwei Wochen. Das sticht mir fast ab, das gute Mikrofon. In Dresden eine Bischofskonferenz von der katholischen Kirche. Und ich habe darüber zwei Kommentare gelesen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben, die mich auch irgendwo ja, schon beeindruckt haben und für mich die Frage gestellt hat in mir, wo gingen wir Christen hin? Seit Montag tagen 4 Tage lang die deutschen Bischöfe in Dresden. Die Debatte über Reformen in der katholischen Kirche stehen im Vordergrund. So wie die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche. In unserer Serie 3 auf 1 erklären 3 Experten, Expertinnen, wie groß die Chance einer Reform ist. Und 2 davon lese ich vor. Reformen sind höchst unwahrscheinlich, ist die große Überschrift beim ersten. Aus aufgeklärter, toleranter deutscher Perspektive ist die katholische Kirche die ewig gestrige. Stichwörter sind schnell genannt. Ablehnung der Homosexualität, Ehescheidungsverbot, Ungleichbehandlung von Frauen. Aus dieser Perspektive ist der Reformdruck groß, aber für Papst und Kurie steht Europa nicht im Zentrum ihrer Dogmatik. Die römisch-katholische Kirche ist mit knapp 1,4 Milliarden Menschen die größte religiöse Institution weltweit. Sie muss global, nicht regional denken. Während die abendländische europäische Kernregion schrumpft, stetig an Mitgliedern Einfluss und Bedeutung verliert, steigt die Zahl der Katholiken in Afrika und Asien. Dort aber ist das Christentum insgesamt konservativer, charismatischer, fundamentalistischer als in Europa und Nordamerika. Es dominieren eine pfingstkirchliche oder evangelikale geprägte Protestantismus sowie orthodoxe Formen des römischen Katholizismus. Wegen dieser globalen Wachstumsdynamik ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Reformdruck in einer religiösen zunehmend und abnehmenden Region wie Deutschland den Vatikan zu wirklich substanziellen Reformen veranlasst. 2. Kommentar, Signal des Papstes. Als Papst Franziskus in den Vatikan einzog, brachte das einen Hauch von Erinnerungen an das Urchristentum in dem prunkvollen Kirchenstaat. Bescheiden wandte er sich den Ärmsten zu, beherzt empfing er Leute, die sexualisierte Gewalt durch Kleriker erfahren hatte. Das Vatikanische Geheimarchiv ließ er umbenennen in Vatikanisches Apostolisches Archiv. Ein Signal. Habt keine Scheu, das dunkle Vergangenheit auszuleuchten. Eine Amtszeit reicht allerdings kaum aus, jahrhundertalte Haltungen zu verändern. Noch immer ist Homosexualität, vor allem im globalen Süden, eines der mächtigsten Tabus. Wenn der Papst erklärt, sie sei zwar Sünde, jedoch kein Verbrechen, geht das vielen schon zu weit. Gerade im Süden gedeihen aber derzeit christliche Gemeinden für die traditionelleren Gesellschaften dort, in denen die Familie hohe Werte hat, dürfte es am attraktivsten sein, dem Zölibat in eine Option umzuwandeln, anstatt ihn als Zwang beizubehalten. Nun 2 Dinge, also es geht mir jetzt nicht darum, hier über die katholische Kirche herzuziehen, in keinster Weise. 2 Dinge haben mich hier sehr nachdenklich gemacht. Erstens, es wird nicht thematisiert, was sagt die Schrift dazu. Der Mainstream schreibt uns vor oder will uns sagen, was Sache ist. Aber das, was über 2000 Jahre da drinsteht, das ist kein Thema. Und das ist das, was mich eigentlich total verwundert, dass hier auch von den Christen nicht irgendwie hier in die Richtung eine Argumentation stattfindet. Sollen wir uns der Gesellschaft anpassen? Sollen wir den Mainstream irgendwo hier folgen? Sollen wir das immer wieder verändern? Und das ist für mich die große Frage, warum das nicht irgendwie vernünftig ausdiskutiert wird. Da liest du nur immer die ewig gestrigen und was weiß ich alles. Natürlich haben für mich, da muss ich schon sagen, die Theologen schon ein bisschen ihren Anteil daran, dass der Glaube einfach nicht allzu ernst genommen wird oder nur nicht mehr in dieser Aussage, wie es eigentlich die Schrift versteht, ernst genommen wird. Ich habe das immer wieder erlebt auf Tagungen des ACKs, wo wirklich Christen aus allen möglichen Gemeinschaften zusammenkommen. Da sind dann hochdotierte Doktoren eingeladen, Doktor, was weiß ich noch alles. Und dann geht's los und dann versuchen sie die Wunder zu erklären und greifbar zu machen. Da geht's los mit Maria Empfängnis. Ja, das ist mir symbolhaft gemeint. Und letztendlich, oder wenn es um Heilung geht, ja, das ist die Selbstheilungskraft des Körpers, der hier den Menschen heil macht. Wo ich dann einmal in so einem Forum aufstehen musste und gesagt habe, warum beten Sie dann überhaupt noch, wenn Sie an nichts mehr glauben? Wenn Sie sagen, das ist die Selbstheilungskraft des Körpers, das kann ja doch sein, dass das der Herr ausgelöst hat. Ja, es sind ja immer alle Mittel und Wege offen. Und das ist das, da sind dann auch hinterher Mennoniten auf mich zugekommen und andere Christen, also die Freikirchen, und haben halt das bestätigt, dass sie das genauso sehen, aber da draußen kann aufstehen und was zu sagen. Und da fängt es für mich an. Wenn wir nicht aufstehen, wenn wir die Schrift nicht ernst nehmen, wenn wir anfangen, Dinge zu hinterfragen, was bleibt über? Und das ist für mich, wo man sagt, da musst du dich dann nicht wundern, wenn die Leute aus den Kirchen austreten. Natürlich spielt jetzt dieser sexuelle Missbrauch schon auch eine Rolle, kein Thema. Aber nicht nur. Wenn der Glaube kraftlos ist, dann sag mir, warum soll der junge Mensch sich diesem Glauben zuwenden? Gibt ja gar keine Motivation. Weil das nach dem Tod, das ist ja auch so ein Thema. Weil wenn das eine, die Auferstehung, schon hinterfragt wird, ja, wie ist es dann mit dem ewigen Leben? Und das sehe ich als die große Gefahr darin und die Verantwortung der Christen hier, sagen Leute, es gibt auch eine andere Option. Und darum meine Frage, lohnt sich ein Weg mit Jesus? Der Glaube wird für mich entzaubert. Es bleibt nur noch mehr viel, nicht mehr viel über. Und es gibt halt unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen, dass mit Jesus, der nach dem Tod auferstanden sein soll, wurde doch alles nur inszeniert. Wie soll der dir helfen, dieser Jesus? Dann gibt es Menschen, der sagt, ja, vielleicht gibt es ein höheres Wesen in irgendeiner Art und Weise. Wir Bayern sagen, nichts gewiss, weiß man nicht. Und letztendlich kommt nun die Frage an uns gerichtet, wie siehst du das? Lohnt sich ein Weg mit Jesus? Wie ich darüber denke, das will ich euch nun erläutern. Für mich sind die Berichte der Bibel keine Träumereien, sondern sehr wohl Niederschriften von Zeitzeugen, die sehr bedacht waren, alles korrekt und authentisch wiederzugeben. Und das ist, was man da auch viel bei diesen Argumenten, dass sich die Menschen sehr wohl gewusst haben, die Evangelien geschrieben haben, oder Paulus, was für eine Verantwortung, dass sie sich da ausgesetzt haben. Das fällt einfach alles unter dem Tisch. Sicher gibt es in der Bibel viele Berichte, die naturwissenschaftlich nicht erklärbar sind, ein Mysterium sind und bleiben. und somit unser Vertrauen auf die Richtigkeit der Überlieferung gefordert ist. Unsere ach so aufgeklärte Gesellschaft tut sich schwer mit den Aussagen der Bibel. Inzwischen natürlich in vielerlei Hinsicht. Dazu nur ein Schlagwort: göttliche Autorität ist ein No-Go in unserer Zeit. Ich persönlich kann mit der Urknalltheorie und alles, was damit einhergeht, nichts anfangen. Alles soll entstanden sein aus der Laune der Natur oder wie immer man dies bezeichnen wird. Denn eine entscheidende Frage bleibt hier immer offen in dieser ganzen Urknalltheorie und wie die Welt entstanden ist. Was war vor dem Knall? Nix. Aus nix entsteht nix. Ich lese jetzt ein paar Bibelstellen vor, aber ich brauche es nicht einblenden, weil ich habe es inhaltlich nur zusammengefasst. In Matthäus 9, Verse 20 bis 22 lesen wir über die blutflüssige Frau. Und sie, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sagte sich, wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, dein Glaube hat dich geheilt. Markus 10, Verse 46 bis 52. Ein Blinder wird sehen. Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte, aber er schrie umso mehr. Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach, dass ich sehen werde. Jesus sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus heilt den Knecht eines Hauptmanns. Lukas Kapitel 7, 1 bis 10. Eines Hauptmannsknechts aber, der im Wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihm, dass er kommen möge und seinen Knecht gesund machen. Als sie zu Jesus hinkamen, baten sie inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nationen und er selbst hat unsere Synagogen gebaut. Jesus aber ging mit ihm. Als sie aber schon nicht mehr weit vom Haus entfernt waren, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du eintrittst unter mein Dach. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund sein. Jesus sagt, so einen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Lukas 10, 11 bis 19. Da werden Aussätzige geheilt. Die rufen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und sie wurden geheilt und sie wurden gereinigt. 10 Aussätzige werden gereinigt. Geht hin und zeigt euch dem Priester einer Kette zurück. Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. All diese Bibelstellen haben eins gemeinsam. Diese Menschen wussten sich keinen anderen Ausweg, keinen anderen Rat in ihrer Situation. Und deshalb wandte sich Jesus zu. Ich hab schon Schatz. Jesus war für sie der rettende Strohhalm, die Hoffnung auf Heilung. Und diese Wunder gab es zum Nulltarif. Das Einzigste, was sie tun mussten, sich auf den Weg zu machen. Auch der Bandit am Kreuz erfuhr Heilung. Heilrettung durch Jesus. Und dazu Lukas 23, 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästet ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach. Auch du fürchtest Gott nicht, da du im selben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, dem wir empfangen, was uns unsere Taten wert sind. Dies aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für ein beeindruckendes Eingeständnis des Banditen. Und was für eine Ansage von Jesus. Die Umkehr war der Anlass für die Zusage Jesu. Die Zusage, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, kam allein aus dem Schuldbekenntnis des Übeltäters. Also er hat sich auf den Weg gemacht. Es war nicht, er ist nicht gegangen, aber innerlich hat er sich auf den Weg gemacht. Und das ist immer wieder das Gleiche. Was für eine Zusage an den Übeltäter, der eine Wiedergutmachung seiner Schuld durch Geld, Sachleistungen, Sozialstunden oder was weiß ich noch, war ja nicht möglich, denn das Leben des Banditen ging dem Ende zu. Und doch hat ihm Jesus diese Verheißung zugesprochen, einfach so, gratis. So sehe ich das auch bei uns. Aus der Gnade heraus sind wir errettet. So wie diese Übeltäter am Kreuz, der sich auf den Weg gemacht hat und all diese Heilungen, die geschehen sind, haben sie alle eins gemeinsam. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Von nichts kommt nichts. Jesus ist für mich Liebe durch und durch, ohne Wenn und Aber. Jesus stellt sich seine Herausforderung, die ihm vom Vater auferlegt wurde, obwohl ihm das auch nicht leicht gefallen ist, wie wir im Lukas 22, 42 bis 43 lesen können. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Wir lesen hier, dass Jesus genau gewusst hat, was auf ihn zukommt. Er wird erniedrigt, er wird Schmerzen aushalten müssen, er wird gedemütigt. Er hat ja eigentlich nichts vollbracht. Ist das nicht oft so, wenn dir dein lieber Mitbruder oder dein Nachbar nicht einwirkt, in irgendeiner Art und Weise, dann wirkst du mal nicht zurück. Zumindest bei mir ist das so, mir geht das beim Autofahren immer so, dass ich mich da immer zusammenreißen muss. Aber Jesus hat das einfach aus der Liebe heraus gemacht. Er hat gewusst, dass er deshalb auf die Erde gekommen ist. Und hat das als Gehorsam seines Vaters hingemacht. Und was mich hier auch beeindruckt, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Der Vater hat genau gewusst, der lebt am Anschlag, der braucht Hilfe. Und dieses Zugeständnis gibt es für uns auch, wenn wir am Anschlag leben, dann kriegen wir auch Hilfe durch den Heiligen Geist. Jesus hat uns durch sein Handeln die Türe zum Himmel, zu Gott aufgestoßen. Kostenlos, ohne irgendeine Bezahlung oder Gegenleistung unsererseits. Der Heilige Geist wartet auf das Ja von uns. Wir werden nicht gezwungen, mit Jesus unseren Lebensweg zu gehen. Er erwartet aber ein Ja von uns. Was für ein Schöpfer, wie er seine Schöpfung gewähren lässt, ist schon beeindruckend. Es wäre Gott sicher ein leichtes, das uns so erschaffen hat, dass er sich an sich bindet, so wie eine Marionette. Nein, dem ist nicht so. Gott, Jesus, erwartet unsere freie Entscheidung ab. In Johannes 3,16 lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Aus Gnade, Liebe zu seiner Schöpfung gab er seinen Sohn zum Opfer, um uns reinzuwaschen von Schuld. Damit wird der Zugang für alle Welt zu Gott ermöglicht. Früher waren es ja nur die Juden, aber durch Jesus wurde uns der Zugang zu ihm, seinem Volk ermöglicht. Wir sind eingepfropft in den Weinstock. Was wären wir ohne die Gnade? Eine verlorene, gefallene Schöpfung. Paulus sagt in Römer 3,11, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Als Luther diese Gnade bewusst wurde, war Luther davon überwältigt. Luther war von der Last, dem Gesetz nicht gerecht zu werden, sehr geplagt. Zitat dazu. Es ist der Wiederentdeckung eines schuldgeplagten Mönches zu verdanken, wovon wir als Christen alle leben. Gott macht uns gerecht, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Unser Heil liegt nicht in unseren frommen Anstrengungen. Es liegt allein bei Jesus Christus, der uns den Himmel geöffnet hat durch seinen Tod. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Wer an Jesus glaubt, lebt versöhnt. Noch am Kreuz vor seinem Tod sagt Jesus, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Gnade steht über allem. Ich bin froh und dankbar für diese Gnade Gottes mit mir, denn ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Wie ist denn das nun mit dem gottlosen Leben? Da die Gnade alles wegnimmt. Jetzt schauen wir ein bisschen in den Römerbrief rein. Ist somit alles erlaubt? Saufen, Party, Ehebruch, Lügen, lieblos und so weiter, da ja die Gnade alles wegmacht? Denn wo viel Sinn ist, gibt es ja viel zu vergeben. Also nochmals richtig krachen lassen. Paulus sagt dazu im Römer 6,1, was sollen wir sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Luther hat erkannt, er kann niemals an den Gesetzen gerecht werden. Und von der Kirche wurde das ja mal damals schön ausgenutzt. Es wurde ja mit den Angst der Menschen gut Geschäfte gemacht, die Ablassbriefe. Der Römerbrief hat Luther die Augen geöffnet. Nun, was macht dann aber den Unterschied? Wer an Jesus glaubt, lebt für Gott. Ihr müsst jetzt damit auch dann Römer 6, 1 bis 11 lesen. Ich will euch nur einen Kommentar vorlesen, den ich dazu gelesen habe, wo mich sehr beeindruckt hat. Wenn man zu viel von der Gnade spricht, dann sündigen die Leute mit Absicht. Gott vergibt ja sowieso alles. Ist das so? Auf keinen Fall. Wer auf Jesus getauft ist, lebt nicht mehr im Machtbereich der Sünde, sondern im Machtbereich Gottes. Das Untertauchen steht für den Tod mit Jesus und das Auftauchen für das neue Leben mit ihm. Wie der Tod keine Macht mehr an Jesus hat, so hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Wir sind frei von ihr und verbunden mit Gott. Als Christ sündigen eigentlich unmöglich. Das Problem, es kommt vor, häufig. Es ist wie bei einem Hund, der von einem bösen Besitzer weggenommen wurde. Dieser hat ihn geschlagen, angestachelt, andere zu beißen. Aber nun hat er ein neues Herrchen. Als das mit dem Gassi geht, sieht der Hund manchmal auf der anderen Straßenseite seinen alten Besitzer. Was passiert dann? Als Gewohnheit kann es sein, dass es wieder auf seine anstachelnden Worte hört und das tut, was der alte Besitzer will. Deshalb mach dir klar, du musst nicht auf die verlockenden Worte deines alten Besitzers hören. Du bist frei davon. Dein ganzes restliches Leben kannst du einüben, Gottes Willen zu leben, Schritt für Schritt. Nun, die Motivation, mit Jesus zu leben, sollte nicht Angst sein. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Nimm Jesus' Leben als ein lebendiges Zeugnis an. Liebe kann man nicht besser darstellen. Und Jesus ist ein gnädiger Herr. Es kann sein, dass du immer wieder mal in alten Verhaltensmuster zurückfällst. Paulus sagt in Römer 7, 18 bis 20, denn ich weiß, dass in mir ist, das ist mein Fleisch, nicht Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus will damit sagen, der alte Mensch dringt immer wieder mal hindurch, aber durch Jesus gelingt dir alles. Du musst diesen Weg nur bereitwillig mit Jesus gehen. Und was mir hier ganz wichtig ist, es geht ja nicht um blinden Gehorsam, um Manipulation. Deine freie Entscheidung ist gefragt, Jesus in deinem Leben Herr sein zu lassen. Gott hat uns durch seine Gebote einen Rahmen für unser Miteinander gegeben. Leider werden diese Gebote in der Gesellschaft als Last und Einschränkung empfunden. Und nun, es ist nicht alles schlecht in unserer Gesellschaft. Im Großen und Ganzen geht es uns ja eigentlich ganz gut. Natürlich hat das mit den Empfindungen der Einschränkung in der Welt, in der alles erlaubt ist, schon seine Berechtigung. Denn es gibt viele Bereiche in unserer Gesellschaft, die sehr konträr zu unserem christlichen Weltbild stehen. Wenn ich dann einmal an die Filmindustrie betrachte, wie sich das seit meiner Jugend verändert hat, ist schon phänomenal. Heiße Sexszenen findest du fast in jedem Film. Von der Wertevermittlung ganz zu schweigen. Heutzutage ist es ja so, wenn du irgendwas anschaust, irgendeine Serie oder irgendeinen Film, gleichgeschlechtliche Lebensbeziehungen werden da immer schön gut eingebaut. Von dem Werteverfall ist die kleinste Zelle der Gemeinschaft, die Familie, am allermeisten betroffen. Da muss ich immer wieder an die Arbeit meiner Frau denken. Wenn Kinder in einen ungeschützten Rahmen hineingeboren werden oder wenn Beziehungen auseinandergehen, was das für ein Drama gerade für die Kinder da ist. Einfach nur schlimm, wenn Eltern sich nur noch hassen oder über Anwälte sprechen. Nur noch geschützten Umgang mit den Kindern im Kinderschutzbund möglich ist. Kinder als Racheinstrument missbraucht werden. Müsste alles nicht sein, wenn sich die Menschen hier an dem Wertekodex der Schrift orientieren würden. Sind wir hier außen vor? Wie ist das mit dem Wertekodex in christlichen Gemeinschaften? Denn hier ist der Unterschied, die weltliche Ordnung und die christliche Ordnung. Die weltliche Ordnung ist sehr variabel. Ich musste immer an Badeanzüge denken. Ich weiß nicht, ob Sie das wisst, wie das früher war, so Anfang 19. Jahrhundert, so 1905 oder was, wo das angefangen hat. Da haben sie immer mit den Badeanzügen, das waren so ganze Ganzkörperanzüge, waren das, haben die früher baden gegangen. Und dann ist es immer weniger geworden. Kürzer und irgendwann haben wir beim Bikini. Und inzwischen sind wir ja, in Berlin habe ich das jetzt gelesen, da gibt es ja eine Dame, die streikt, die sagt, sie will kein Oberteil mehr tragen in den Badeanstalten, weil sie fühlt sich hier diskriminiert. Das Nette ist das, dann liest er am nächsten Tag einen anderen Bericht und dann haben sie interviewt, diese Dame. Dann ist sie in ein anderes Schwimmbad gegangen und dort einen ganzen Badeanzug gehabt. Kein Bikini, sondern einen Badeanzug. Mir haben die Worte gefehlt, wo man gedacht hat, was geht es um diese Menschen? Und für mich liegt es daran, es gibt keinen neutralen Raum. Entweder bist du für Gott oder du bist gegen Gott. Und dann wirst du geprägt vom Mainstream. Das kann sein, dass das in 10 Jahren schon wieder ganz anders ausschaut. Kein Mensch weiß, wo das hingeht. Jetzt komme ich auf die Frage zurück. Lohnt sich ein Weg mit Jesus? Von meiner Seite her, ja. Durch und durch. Es ist viele, viele, viele Jahre her. Wir haben 3 Kinder gehabt. Haben in einer 75 Quadratmeter Mansarde-Wohnung gewohnt. Und meine Eltern haben ein paar Reifen Grund gehabt. Und dann haben wir einen Bauantrag gestellt. Und da das Außenbereich war, wurde das abgelehnt. Ja, und dann haben wir die Wohnung gesucht. Und das war nicht so einfach, eine Wohnung zu finden mit 3 Kindern. Was, 3 Kinder? Ja, es ist schon viel. 1. Ja, 2, aber 3. Oder ein Hund. Ja, aber 3 Kinder. Und ich war halt dann schon ganz schön gefrustet. Und dann hat eine Spezi von mir, dann habe ich einen Traum gehabt. Das war zuerst, habe ich einen Traum gehabt, dass ich mit meiner Familie auf unserer Terrasse sitze, vor dem Haus, das unser Eigentum ist. Und kurz danach, der Thomas Thomas Liebmann in seiner Häuserzeile, wo er da wohnt, sagt zu mir, es wird hier in dem Haus, in dieser Zeile eine Wohnung frei. Ob wir nicht die Lust hätten, uns da zu bewerben. Und der Arbeitskollege hat mir das Gleiche erzählt. Der hat sich dann beworben für diese Wohnung. Der hat es dann auch gekriegt. Und ich habe damals noch nicht so die Sicht gehabt dafür, mich zu bewerben für diese Wohnung. Weil ich kurz davor den Traum hatte. Und ich dachte dann, ja, vielleicht ist was Wahres dran. Und vielleicht eine Woche später kriegen wir die Baugenehmigung. Und dann haben wir gebaut. Und das war auch so ein Abenteuer. Wir haben oft bloß 800 Mark, wenn es damals, oder 1000 Mark auf dem Konto gehabt. Hat viel Gottvertrauen gebracht, gell, Schatzi? Wir haben es geschafft, weil wir auf Gott vertraut haben. Dass er seine Hand über uns hält. Und darum kann ich sagen, ein Weg mit Jesus lohnt sich. Es ist in der Arbeit so, du kannst nicht alles abdecken. Es wird immer Gerät hinter deinem Rücken. Du wirst immer wieder mal zerrissen. Ich war bloß ein Kfz-Meister, aber trotzdem, es weiß jeder alles besser. Es wird immer gesägt an deinem Stuhl. Mir hat es immer geholfen. Der Herr ist mit mir in all meinen Lebenslagen. Und Kind, der geht ja weiter mit den Kindern. Und darum kann ich nur sagen, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. In Römer 8, 38 bis 39 lesen wir: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas anderes, ein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Ist das nicht eine Verheißung? Gigantisch. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Dinge sagen. Da muss ich an Gemeinde denken. In Römer 13, 8 lesen wir: Seid niemand etwas schuldig, als einander zu lieben. Und wenn die Gemeinden Zeugen sind nach außen hin, dass die Liebe Christi in die Gemeinden lebt, dann nehmen die Gemeinden auch wieder zu. Wenn wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter des Wortes, dann werden sie die Kirchen wieder füllen. Das, was hier die Kirchen machen, ich meine, die katholische Kirche steht da hier extrem unter Druck. Ich habe jetzt gehört, dass sie jetzt anscheinend überlegen, ab 2026 gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Und das ist der Druck des Mainstreams. Und ich bin nicht der Überzeugung, wie gesagt, ich will nicht gegen irgendwas wettern, aber ich bin nicht der Überzeugung, wenn wir uns von der Schrift entfernen, dass der Segen drauf liegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ganz klar. Und somit heißt es aber auch: Liebe einander. Wenn irgendwas nicht stimmt, räumt es aus dem Weg. Und ich will nochmal zu den Menschen zurückkommen, die am Anfang, was ich euch vorgelesen habe, die haben sich keinen anderen Rat gewusst, als zu Jesus zu gehen. Der Aussätzige, der Blinde, der Lahme, der geschrieben hat: Jesus, hilf mir! Und die anderen gesagt haben: Sei stark, halt's mei! Und hat noch lauter geschrien. Weiß ich keinen, der hat sich keinen anderen Rat gewusst. Der hat gewusst, der kann mir helfen. Und das sollte unsere Motivation sein. Und wenn du das Wunder, was an Ostern geschieht, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, emotional in dir nichts mehr auslöst, dann wird es Zeit, dass du auf die Knie gehst. Denn das ist das Wunder an sich. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Der hat nichts gemacht. Der hat diese Schmach über sich ergehen lassen. Der hätte es gar nicht braucht. Wir machten das schon freiwillig. Mir nervt es schon, wenn man auf der Autobahn einer mit seinem Fernlicht hinten reinblinzelt und sagt: Geh auf Zeiten. Jetzt ist mir aber körperlich nichts passiert. Aber was hat Jesus über sich alles ergehen hat lassen müssen? Und dann ist er gestorben und auferstanden. Und was machen die Pharisäer draus? Die hätten es am liebsten alles ganz stark gehalten. Am liebsten hätten sie das alles wegdiskutiert. Und das Schlimme ist, dass ich das halt leider auch schon unter christlichen Gemeinschaften gehört habe. Ja, das ist vielleicht ein Doppelgänger gewesen, oder vielleicht war er ja gar nicht da, oder weißt du, was ich da schon alles gehört habe, das glaubst du nicht. Und da fängt es für mich an. Man muss in Liebe am Wort bleiben, Täter des Wortes sein und sich dessen bewusst sein. Die Gnade macht uns gerecht. Weil wenn ich das weiß, dann macht sich die Liebe in meinem Herzen breit. Und dann kann ich das gar nicht haben, wenn mein Mitbruder oder Mitschwester, wenn es der nicht gut geht, weil die Liebe Jesus in meinem Herzen ist. Und das ist es. Die Liebe Jesus muss in uns leben. Amen.